Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Ende der Geduld in Kairo. Zehntausende fordern den sofortigen Abgang des ägyptischen Militärrats. Dieser macht ausgerechnet einen Weggefährten von Ex-Diktator Mubarak zum Regierungschef. Der Bericht und die Einschätzung aus Kairo. Ende der Geduld in Brüssel. Die EU erhöht im Steuerstreit den Druck auf die Schweiz. Dann die Genossenkandidaten. Die SP sagt in diesen Minuten, wen sie im Bundesrat haben will. Und der Besuch im holländischen Alzheimer-Quartier. Den Liedtext haben die Demenzkranken schnell vergessen. Was bleibt, ist mehr Lebensqualität. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Die Unzufriedenheit mit den Militärs, die in Ägypten an der Macht sind, wächst. Der Kairoer Tahrirplatz war heute wieder voller Demonstranten. Aus Kairo, Irene Meyer.
Freitag der letzten Chance haben die Aktivisten die Großkundgebung auf dem Tahrirplatz genannt. Der Militärrat und sein Chef General Tantawi sollten endlich abtreten, riefen sie in Kairo und in anderen Städten des Landes. Und immer wieder ertönte der Ruf nach Freiheit. Auch Anhänger des Militärrates demonstrierten in Kairo. Es war eine sehr viel kleinere Kundgebung. Der vom Militärrat ernannte neue Premier, der 78-jährige Kamal al-Ghansouri, hat in einer Medienkonferenz um das Vertrauen der Bevölkerung gebeten und betont, er habe freie Hand, seine Regierung zu bilden und sehr viel mehr Macht als sein Vorgänger Sharaf. Wen er in sein Kabinett berufen wäre, konnte Ghansouri nicht beantworten. Doch die Aktivisten auf dem Tahrirplatz nahmen kaum Notiz von dieser Pressekonferenz. Sie wollen keinen Premier akzeptieren, der vom Militärrat ernannt wird. Außerdem sei Ghansouri zu alt und habe schon dem Mubarak-Regime als Ministerpräsident gedient, sagen sie. Ob die Parlamentswahlen am Montag beginnen werden, ist weiterhin ungewiss, obwohl der Militärrat darauf beharrt. Die Bevölkerung und die politischen Gruppierungen sind in dieser Frage gespalten.
Wo geht sie durch, die Linie, welche die ägyptische Gesellschaft spaltet? Die Frage diskutieren wir gleich nach den Nachrichten mit Georg Aufdermauer.
Die Bundeshausfraktion der SP hat ihre möglichen Kandidaten für die Bundesratswahl angehört. Als erster stand der Walliser Nationalrat Stefan Rossini Rede und Antwort, gefolgt vom Freiburger Ständerat Alain Berset, der Tessiner Nationalrätin Marina Caropio und dem Waadtländer Staatsrat Pierre-Yves Maillard. Die Reihenfolge wurde per Los entschieden. Ihre Empfehlungen für die Nachfolge von Bundesrätin Galmiret wird die SP-Fraktion demnächst bekannt geben. Im Tessin ist einen Monat nach den eidgenössischen Wahlen der achte und letzte Nationalratssitz vergeben worden. Der Regierungsrat gab den CVP-Sitz nach einer öffentlichen Auslosung an Marco Romano. Bei einer ersten Auslosung war der Sitz von einem Computer seiner Parteikollegin Monika Duca-Widmer eingenommen worden. Das Bundesgericht hatte diese erste Auslosung aber für ungültig erklärt. Romano und Duca-Widmer hatten im Oktober genau gleich viele Stimmen erhalten. Die Finanzkommission des Nationalrats hat das Bundesbudget für nächstes Jahr beraten. Sie erwartet weniger Einnahmen und möchte deshalb auch weniger Ausgaben budgetieren als der Bundesrat. Kürzen will sie um ungefähr 300 Millionen Franken, unter anderem beim Bundespersonal und bei der Entwicklungshilfe. Die geringeren Einnahmen erklärt die Kommission mit der Unsicherheit, wie viel Gewinn die Nationalbank ausschütten wird. Die parlamentarische Untersuchung um die Affäre Blocher-Roschacher wird eingestellt. Wie die Geschäftsprüfungsdelegation bekannt gab, hat sie keine Anhaltspunkte gefunden, wonach der frühere Bundesrat Blocher an einem Komplott zur Absetzung des ehemaligen Bundesanwalts Roschacher beteiligt war. Der Baumeisterverband ist empört über die Streikaktionen der Gewerkschaften Unia und Syna. Er bezeichnet sie als unzulässige Provokationen. Auch Sabotageakte soll es gegeben haben. Auf zahlreichen Baustellen in Zürich, Bern, Lausanne und Genf wurde heute nicht gearbeitet. Die Bauarbeiter protestierten gegen den Abbruch der Verhandlungen über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag. Gemäß den Gewerkschaften beteiligten sich 7.000 Bauarbeiter an den Protestaktionen. Die Swiss Football League ist dagegen, dass Fußballspiele abgebrochen werden, sobald im Stadion Feuerwerk angezündet wird. Ein Antrag der Grasshoppers wurde abgelehnt. Angenommen haben die Vereine eine Bestimmung im Zusammenhang mit den Vorgängen beim Neuenburg-Xamax-Verein. Wer künftig einen Fußballverein kauft, muss beim Verband eine Lizenz einholen. Zum neuen Präsidenten der Swiss Football League wurde wie erwartet Heinrich Schifferle gewählt. Er wird Nachfolger von Thomas Grimm. Der UNO-Menschenrechtsrat macht sich große Sorgen wegen der Berichte über Folter von Kindern in Syrien. Dem Gremium lägen fundierte Informationen über Misshandlungen in Syrien vor, sagte der Vorsitzende der UNO-Kommission gegen Folter. Unterdessen lief das jüngste Ultimatum der Arabischen Liga aus, ohne dass Syrien darauf reagiert hätte. Laut arabischen Diplomaten will die Liga dem Land aber noch bis Mitternacht Zeit geben, der Entsendung von Beobachtern zuzustimmen. Die Zinsen für italienische Staatsanleihen haben heute ein neues Rekordniveau erreicht. Für Papiere mit sechsmonatiger Laufzeit mussten 6,5% bezahlt werden, für eine zweijährige Anleihe gar 7,8%. Dies ist der höchste Zinssatz, den Italien seit der Einführung des Euro bezahlen musste. Zum Sport am Tennis Masters in London hat der Serbe Novak Djokovic gegen seinen Landsmann Janko Tipsarevic in 3 Sätzen verloren. Die Chance, dass Djokovic sich noch für den Halbfinal qualifiziert, ist somit äußerst gering. Erst am späten Abend entscheidet sich, wer morgen der Gegner von Roger Federer im Halbfinal sein wird. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Das Swiss Market Index schloss bei 5.396 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.280 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1 Franken 23,03 gehandelt, der Dollar zu 92,93 Rappen. Das Wetter. Morgen im Norden Hochnebelfelder bei etwa 4 Grad in den Alpen sowie im Süden trotz Schleierwolken oft sonnig und bis zu 11 Grad mild.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Wir bleiben, bis ihr geht. Was von den ägyptischen Protesten gegen die Militärs zu halten ist. Rotes Ticket. Die SP kürt ihre Bundesratskandidaten. Gelbe Karte. Brüssel droht der Schweiz im Steuerstreit. Kein Abpfiff. Wieso die Liga weiterspielen lässt, auch wenn Fans zündeln. Königliche Scheinreform. Marokkaner dürfen wählen. Nur ändern wird's nichts. Dann... Viel Stress, kaum Geld. Ob ein Mindestlohn Putzfrauen wie Rita hilft? Und das Quartier des Vergessens. Taugt, was in Holland funktioniert, auch für die Schweiz? Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Die Szene auf dem Kairoer Tahrirplatz erinnert an letzten Winter, als Hosni Mubarak gestürzt wurde. Der ganze Platz ist voll von Demonstranten. Sie fordern von den Militärs, übergebt die Macht an Zivilisten. Und zwar sofort. Ich habe Irin Meyer in Kairo gefragt, wie stellen sich die Demonstranten denn eine solche sofortige Machtübergabe vor?
Also zuerst soll sich General Tantawi mit seinem Militärrat zurückziehen. Dann sollte eine sogenannte Regierung der nationalen Rettung gebildet werden, die volle Autorität hat, das Land zu regieren, ohne dass hier die Generäle dreinreden. Premier eines solchen Kabinetts könnte aus Sicht der Aktivisten nur jemand sein, der ihr Vertrauen hat und unabhängig ist. Und da kursiert nach wie vor der Name des Friedensnobelpreisträgers Mohamed El-Baradei, der übrigens heute an der Demonstration teilgenommen hat. Und der als einer der ganz wenigen Oppositionspolitiker strikte Distanz zu den Generälen hält.
Aber statt El-Baradei hat der Militärrat heute Kamal Gansouri beauftragt, eine neue Übergangsregierung zu bilden. Ein Politiker, der schon unter Mubarak gedient hat. Ist das nicht eine Provokation?
Doch, das empfinden die Demonstranten als Provokation. Der Militärrat setze ihnen nochmals dasselbe vor, sagen sie, nämlich eine weitere Marionettenregierung, dazu noch als Premier einen 78-jährigen alten Mann, der, wie sie es gesagt haben, der damals dem Mubarak-Regime gedient habe.
Gansouri sagte heute gegenüber Journalisten, er sei unabhängiger vom Militärrat als sein Vorgänger. Was heißt das konkret?
Das weiß niemand, denn Gansouri wurde leider überhaupt nicht konkret. Er wiederholte nur immer wieder, dass er wirklich viel Macht bekommen habe, viel mehr als je eine Regierung in Ägypten. Aber dann folgte überhaupt nichts mehr. Auch auf Nachfragen sagt er nichts. Man weiß zum Beispiel nicht, ob er die Mitglieder seiner Regierung frei wählen kann.
Die ägyptische Bevölkerung ist gespalten in der Frage, ob die Wahlen für die verfassungsgebende Versammlung tatsächlich schon am Montag beginnen sollen oder nicht. Entlang welcher Linien ist sie denn gespalten?
Man könnte sagen, entlang der Interessen. Im Vordergrund stehen da natürlich die islamistischen Muslimbrüder, die unbedingt am Montag wählen wollen, weil sie sich davon sehr viel versprechen. Und ebenso wollen wählen die ehemaligen Regimeleute und Anhänger. Viele Bürger, also die gewöhnlichen Leute, möchten eigentlich die Wahlen um ein paar Wochen verschieben, sie aber grundsätzlich abhalten, weil sie hoffen, damit den ersten Schritt aus dem Chaos zu machen, selbst wenn das Resultat nicht in ihrem Sinne sein wäre. Das habe ich sehr häufig gehört heute. Die Gegner der Wahlen sind vor allem Aktivisten, liberale Oppositionelle, Frauen, Minderheiten wie die Kopten. Sie sehen die Gefahr, dass die Muslimbrüder jetzt stark ins Parlament gewählt werden und danach der neuen Verfassung ihren islamistischen Stempel aufdrücken könnten. Und daher kommt ihre Forderung, zuerst die Verfassung, danach die Wahlen.
Aus Kairo, Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Im Wahljahr hat die Schweiz das Thema EU tunlichst gemieden. Und Brüssel hat die Schweiz geschont. Doch die Parlamentswahlen sind vorbei, der Druck aus Brüssel steigt wieder. Nächsten Dienstag schon werden die EU-Wirtschaftsminister den Steuerwettbewerb mancher Kantone angreifen. Sie halten ihn für unfair und wollen der Schweiz ein Ultimatum stellen. EU-Korrespondent Urs Bruder.
Die Schweiz ließ sich in dieser Sache bisher nur auf einen Dialog über einen allfälligen Dialog ein. Jetzt ist wohl Schluss mit solchen Haken. Jetzt soll der Dialog anfangen, heißt es in einem Bericht, den die EU-Finanzminister nächsten Dienstag wohl annehmen werden und der Radio DRS vorliegt. Man erwartet befriedigende Fortschritte bis Mitte nächsten Jahres. Andernfalls werde man, Zitat, andere Ansätze verfolgen und die Schweizer Steuerregimes einseitig prüfen. Kurz, die EU ist am Ende ihrer Geduld. Zeigt sich die Schweiz nicht konstruktiv, hört man gar in Diplomatenkreisen, werde man Gegenmaßnahmen ins Auge fassen. Harte Worte, wo es doch nur um einen nicht bindenden Verhaltenskodex geht. Doch der funktioniert offenbar. Unterzeichnet haben ihn bis jetzt die 27 EU-Länder und in der Folge haben sie bereits über 100 Steuerregimes geändert. Der Kodex richtet sich gegen schädlichen Steuerwettbewerb. Und schädlich ist Wettbewerb laut Kodex nicht dann, wenn die Steuern besonders tief sind, sondern dann, wenn sie für ausländische Unternehmen tiefer sind als für inländische. Das ist eine Definition, und über Definitionen lässt sich streiten. Sicher ist, die Schweiz hat mit kantonalen Steuerregimes und mit Steuerrabatten unzählige Briefkastenfirmen, Holdinggesellschaften und Unternehmen angelockt. Das ärgert die EU schon lange. Offiziell heißt es sowohl bei der EU-Kommission wie in Bern noch immer nur, man führe einen Dialog über einen allfälligen Dialog. Doch Brüssel hofft, dass man schon nächste Woche in der Lage sei, den eigentlichen Dialog aufzunehmen, so eine EU-Sprecherin. Nicht nur die kantonalen Unternehmenssteuern, auch die Steuerabkommen der Schweiz mit Deutschland und Großbritannien hat die EU derzeit im Visier. Und sie wird auch bald wieder laut ein neues Fundament für die bilateralen Beziehungen fordern. Die Wahlen in der Schweiz haben die Beziehungsprobleme mit der EU eingefroren. Jetzt wuchern sie wieder.
Nicht nur Brüssel, auch deutsche Steuerbehörden machen wieder Druck auf die Schweiz. Vor einigen Tagen wedelten Steuerfahnder im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen mit einer CD mit gestohlenen Schweizer Bankdaten. Das Steuerabkommen mit Deutschland hätte solchen Spielchen ein Ende bereiten sollen. Doch dieses Abkommen ist blockiert, gerade wegen Nordrhein-Westfalen. Finanzminister Norbert Walter Borjans von der SPD hat den Widerstand gegen den Steuerdeal mit der Schweiz mitorganisiert. Kaspar Selk hat mit ihm gesprochen.
Ich spreche mit Norbert Walter Borjans zuerst über die Daten-CDs, zu denen seine Mitarbeiter zwar Indiskretionen gestreut, aber dann nie offiziell Stellung genommen haben. Frage: Trifft es ganz allgemein zu, dass Nordrhein-Westfalen weiterhin CDs mit gestohlenen Schweizer Bankdaten prüft und gegebenenfalls auch kauft?
Voraussetzung ist, dass Informationen auf ihnen enthalten sind, die für die Ermittler, für die Steuerfahnder von Bedeutung sind. Und da gilt das, was bisher für uns immer gegolten hat, was auch höchstrichterlich bestätigt worden ist, dass wir natürlich von diesen Hinweisen dann Gebrauch machen und diesen Fällen nachgehen.
Also ja, wenn seine Behörde auf egal welchem Weg Informationen über schwere Delikte bekomme, müsse sie die nutzen und die Delikte verfolgen, argumentiert Norbert Walter Borjans. Nun hat sich Deutschland aber im Steuerabkommen ausdrücklich verpflichtet, solche CDs nicht mehr zu kaufen. Das spiele keine Rolle, sagt Walter Borjans, der Vertrag sei ja von den Parlamenten noch nicht genehmigt, er sei noch nicht ratifiziert. Wir wenden ein, der Vertrag binde die Parteien in ihrem Verhalten rechtlich schon vor der Ratifizierung. Walter Borjans erwidert, da habe er halt eine andere Rechtsauffassung. Solange die SPD-geführten Bundesländer dem Vertrag nicht zustimmten, könne es ohnehin nicht weitergehen. Schäubles Unterschrift ohne Rücksprache mit den Ländern sei ein Fehler gewesen. Jetzt gäbe es halt ein Nachspiel mit der Schweiz.
Das ist der Grund, warum wir die Notwendigkeit sehen, in einer absolut anständigen nachbarschaftlichen Form, um da auch keinen falschen Eindrücken zu unterliegen, noch einmal miteinander reden wollen.
Nachverhandeln. Die Frage ist, worüber? Da will Walter Borjans die Karten noch nicht auf den Tisch legen. Deswegen halt die Frage, was stört sie am Abkommen? Auf diese Frage kommt zuerst gar nicht Kritik, sondern das Gegenteil.
Ich finde erstmal richtig, zu einem Abkommen zu kommen.
Er findet es zweitens auch richtig, dass deutsche Kapitalanleger in der Schweiz mit den deutschen Sätzen besteuert werden. Kurz, er bestreitet das Kernstück des Abkommens nicht. Was ihn störe, sei, dass man vielen Hinterziehern nicht mehr werde nachgehen können, weil die Rechtshilfe zu stark eingeschränkt werde.
Man darf maximal 999 Fälle in 2 Jahren verfolgen. Wenn ich mir überlege, dass im letzten Jahr alleine in unserem Bereich in Nordrhein-Westfalen sich 6.000 Menschen selbst angezeigt haben, nachdem sie gehört haben, da ist eine CD gekauft worden, dann kann man ermessen, dass diese Zahl eine sehr starke Einschränkung ist.
Woraus man ableiten kann, dass er in Nachverhandlungen anstrebt, die Zahl von Rechtshilfegesuchen deutlich zu erhöhen. Und ein zweites kritisiert der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen. Steuerhinterzieher müssten viel zu wenig nachbezahlen, um straffrei wegzukommen. Die Nachsteuern seien klar zu tief.
Ein zweites Ziel ist aber auch die Botschaft an diejenigen, die ihre Steuern bisher bezahlt haben, dass man denen nicht den Eindruck vermittelt, man muss dumm gewesen sein, seine Steuern zu zahlen.
Das Gebot der Steuergerechtigkeit werde verletzt. Die meisten Hinterzieher müssten laut Vertrag weniger als 25% ihres Vermögens als Strafe bezahlen und kämen damit im Vergleich zu ehrlichen Steuerzahlern oder zu solchen, die sich selber angezeigt haben, viel zu günstig weg. Und das dürfe nicht sein, dass nämlich die härtesten Delinquenten die günstigste Lösung bekämen. Fazit, dieser führende Gegner des Steuerabkommens sagt, er wünsche auch ein gutnachbarschaftliches Verhältnis zur Schweiz, auch ein Steuerabkommen. Er sagt nicht, was er in Nachverhandlungen fordert, aber es wird klar, Ausgangspunkt ist mehr Rechtshilfe und eine höhere Nachbesteuerung.
Ein besonderes Casting fand heute im SP-Fraktionszimmer im Bundeshaus statt. Die Sozialdemokraten kürten ihre Bundesratskandidaten. Pascal Krauthammer im Bundeshaus, soeben ist klar geworden, wen die SP am 14. Dezember bei den Bundesratswahlen portiert. Wer hat's geschafft?
Ja, geschafft haben es der Waadtländer Regierungsrat und Gesundheitspolitiker Pierre-Yves Maillard mit dem Jahrgang 1968. Maillard stammt aus einfachen Verhältnissen und war Ende der 90er Jahre, Anfang 2000 inoffizieller Anführer des linken SP-Flügels. Er hat sich immer eingesetzt für einen starken Service Public. Er war innerhalb der SP auch Gegenspieler von Simonetta Sommaruga's Gurten. Manifest Maillard gilt heute als starke Figur in der Waadtländer Regierung und er ist dort auch von den Bürgerlichen respektiert. Er ist kritisch gegen den Agrarfreihandel und, das ist auch noch wichtig für viele, kein Euro-Turbo geschafft. Hat es dann auch auf das Zweierticket der Freiburger Ständerat Alain Berset, der 39 Jahre alt ist, also ein bisschen jünger als Maillard. Berset ist Doktor der Ökonomie und bereits seit 8 Jahren im Ständerat. Er wurde in diesem Oktober auch mit einem sehr guten Resultat im Amt bestätigt. Berset hat den Ruf eines moderaten Sozialdemokraten, der politische Senkrechtstarter ohne Exekutiverfahrung gilt, als gut vernetzt, als gescheit und ehrgeizig.
3 Romans, 1 Tessinerin haben sich heute der SP-Fraktion präsentiert. Geschafft haben es Berset oder Maillard. Was hat denn den Ausschlag gegeben?
Nun, in erster Linie ist es sicher die Kompetenz der beiden Kandidaten. Sie sind Politiker, die sicherlich das Prädikat gut bis sehr gut verdienen, die sich in der Partei hochgearbeitet haben mit Fleiß und Köpfchen. In der SP ist man offenbar auch der Meinung, dass sowohl Berset als auch Maillard gebührende Nachfolger der charismatischen Micheline Calmiret wären. dass Sie der SP in der Westschweiz, dieser SP-Hochburg, auch ein attraktives Gesicht geben. Ursula Wyss, die Fraktionschefin, erklärte vor ganz wenigen Minuten die Wahl der beiden so.
Wir hatten 4 Personen, die herausragend qualifiziert sind, waren für dieses Amt. Und trotzdem hat die Fraktion eine Auswahl gefällt. Und auf dem Ticket werden sein Alain Berset und Pierre-Yves Maillard. Wir freuen uns sehr, mit diesen beiden Comment-Männern in die Bundesratswahl zu steigen.
So also Ursula Wyss über diese beiden Romo-Männer.
2 Romo-Männer, keine Tessinerin, Marina Corrobio, hat es nicht geschafft. Das heißt, sie ist gescheitert am Widerstand der Romos.
Sicher auch. Für viele Welsche in der SP-Fraktion ging es hier eben nicht um einen Sitz für die ganze lateinische Schweiz, sondern um die Nachfolge von Micheline Calmiret aus Genf, aus der Romandie. Also den wollten sie um jeden Preis verteidigen, diesen Sitz. Das Zweierticket Berset-Maillard bietet dazu die Möglichkeit, aber auch viele Deutschschweizer. Für viele Deutschschweizer stand die Kandidatur Corrobios sicher nicht im Vordergrund. Erstens ging es diesmal eben nicht um die Frauenfrage. Man hat ja mit Simonetta Sommaruga schon eine SP-Bundesrätin. Und zweitens hat für die SP die Romandie von der Größe her eine viel größere Bedeutung wie der kleinere Kanton Tessin.
Berset oder Maillard, also wer von den beiden hat den beiden Bundesratswahlen am 14. Dezember die besseren Chancen?
Nun, Pierre-Yves Maillard gilt zwar als der Linkere, der Unbeugsamere, aber deshalb ist er eben nicht unwählbar. Im Gegenteil, viele Bürgerliche zollen ihm deshalb auch Respekt wegen seiner Haltung. Er sei ein Kämpfer, heißt es. Selbst bei der SVP gibt es Exponenten, die seine Arbeit loben, unter anderem als Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren. Maillard hat Charisma, das hilft ihm. Unklar ist aber, ob sein Netzwerk in Bundesbern noch gut genug ist. Er ist ja Altnationalrat, ob sein Netzwerk noch gut genug ist, um eine Mehrheit der Bundesversammlung von sich zu überzeugen. Da startet sicher Alain Berset aus der Pole Position. Er ist in seiner Fraktion bestens vernetzt. Als früherer Ständeratspräsident hat er Kontakte über alle Parteigrenzen hinweg geknüpft und sich einen Namen als Brückenbauer geschaffen. Viele, aber das ist wichtig, viele in der SVP-Fraktion werden sich jedoch noch fragen oder sicher nicht vergessen haben, wie Berset mitgemacht hat bei der Abwahl von Christoph Blocher. Das könnte eventuell zu einer Abstrafung führen und zur Wahl Maillards schließlich. Aber das sind alles noch Spekulationen. Die Bundesratswahl entwickelt ja jeweils eine ganz eigene Dynamik. Und so bleibt die Bundesratswahl am 14. Dezember so spannend wie eh und je.
Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer. Die Swiss Football League hat einen neuen Präsidenten. Heinrich Schifferle heißt er. Der Vizepräsident des FC Winterthur war der einzige Kandidat, seine Wahl dementsprechend unbestritten. Und das, obwohl ihn bisher kaum einer kannte. Schifferle steht vor einer schweren Aufgabe. Er muss die Gewalt in den Fußballstadien der Schweiz in den Griff bekommen. Redo Held.
Mit Heinrich Schifferle hat die Swiss Football League die Kontinuität gewählt. Der 58-Jährige ist seit 12 Jahren im Komitee der Swiss Football League mit dabei, im höchsten Führungsgremium der Liga also. Schifferle sagt denn auch zum Gewalt- und Pyroproblem in den Stadien.
Sie können nicht erwarten, dass ich Ihnen da die Lösungen präsentiere, weil ich bin seit 12 Jahren im Komitee und wenn ich die Lösungen hätte, hätte ich das im Komitee schon lange gesagt.
Überraschendes wird man von Heinrich Schifferle also kaum hören. Dafür klare Statements. Zum Vorschlag von GC, beim Zünden jeglicher Pyros die Spiele sofort abzubrechen oder gar nicht anzupfeifen, sagt Heinrich Schifferle.
Ich denke, es war vernünftig, diesen Antrag des Grasshopper-Clubs abzulehnen. Das hätte jeder Manipulation Tür und Tor geöffnet.
Tatsächlich werden viele Partien nicht mehr auf dem Platz, sondern auf der Tribüne entschieden worden. Dieser Meinung waren 25 der 26 Club der Swiss Football League. Stattdessen will man den eingeschlagenen Weg weitergehen. Rayonverbote, die Vereinheitlichung der Beweismittelführung und bauliche Anpassungen bei den Stadien. Bei all den Vorfällen dieser Saison klingt das schon ein bisschen resigniert.
Das ist überhaupt nicht resigniert, sondern es ist eine Tatsache. Es ist einfach eine Tatsache. Es ist einfach so, dass es eine Zeiterscheinung ist und man findet das toll. Es hat mit Fußball und mit Fanwesen in meinen Augen überhaupt nichts zu tun.
Immerhin, solche Statements sind aus dem Fußball eher neu, weil sehr deutlich. Heinrich Schifferle bezog den auch zu den anderen beiden Problemfällen der Liga sehr deutlich Stellung. Zum Fall Sion sagte er:
Es ist so, dass ich als Präsident sage, dass dieser Fall unschön ist. dass es unangenehm ist, einen Club zu haben, der so viel Ärger macht. Das ist so.
Und auch im Fall Xamax fand Heinrich Schiffele klare Worte. Nach seinem ersten Treffen mit dem neuen Xamax-Besitzer Bulat Chagayev meinte er:
Neue Erkenntnis in dem, dass wir jetzt sagen können, das war ein guter Zug. Jetzt glauben wir daran, dass das gut kommt mit diesem Besitzer. Also die habe ich nicht gewonnen.
Klare Worte des neuen Präsidenten an allen Fronten also. Und damit ein guter Anfang. Heinrich Schiffele wird sich in Zukunft aber vor allem an klaren Massnahmen und Erfolgen messen lassen müssen.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio. Hier geht es weiter mit folgenden Fragen. Wie wenig ist genug? Die Debatte um den Mindestlohn und wie selbstständig geht noch, wenn alte Menschen nicht mehr wissen, wer sie sind. Zuerst aber Marokko. Dort sitzt der autokratische Herrscher nach wie vor fest auf seinem Thron. Doch der arabische Frühling verlangte auch König Mohammed VI. Konzessionen ab. Unter dem Druck der Straße stimmte er im Sommer einer Verfassungsreform zu, die seine Macht etwas schmälert. Heute und morgen wird in Marokko ein neues Parlament gewählt. Damit soll diese Reform wirksam werden. Ich habe unseren Maghreb-Mitarbeiter Beat Stauffer gefragt, was wird im marokkanischen Machtgefüge anders sein nach diesen Wahlen?
Es wird sehr wenig anders sein. Der König wird weiterhin seine absolutistischen Vollmachten behalten. Er bleibt Staatschef, Oberbefehlshaber der Armee. Das Recht wird in seinem Namen gesprochen. Der König ernennt auch Gouverneure. Und er ist auch der religiöse Anführer Marokkos. Allerdings, der König muss den Regierungschef der neuen Regierung aus den Reihen der Partei ernennen, die die jetzigen Wahlen gewonnen hat.
Und wer hat da die besten Aussichten?
Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Partei PJD, eine islamistisch gemäßigte Partei, die sich Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung nennt, dass die eigentlich die besten Wahlchancen hat. Nicht ausgeschlossen ist aber auch, dass die alte Unabhängigkeitspartei, die im Moment stärkste Partei, im alten Parlament die stärkste Partei, oder eine neue Allianz von Parteien, die alle dem Palast nahestehen, dass die den Islamisten den Weg an die Macht versperren könnten.
Diese Islamisten, die jetzt möglicherweise dann die Regierung stellen in Marokko, wofür stehen die?
Die Islamisten stehen für eine sehr gemäßigte, königstreue Haltung. Sie haben in Gesellschaftsfragen sehr konservative Ansichten. Sie haben sich immer als sehr kompromissbereit gezeigt. Die Partei gilt im Allgemeinen als zuverlässig, als anständig, als nicht korrupt. Und ich habe in Gesprächen immer wieder festgestellt, dass auch Menschen, die eigentlich säkular denken, auch Unternehmer, Unternehmerinnen, dass die sich überlegen, dieses Mal diese islamistische Partei zu wählen, weil sie endlich einmal eine kleine Änderung möchten.
Aber die Reformbewegung, die den König eigentlich zu diesen Reformen getrieben hat, die ruft zum Boykott der Wahlen auf. Was verlangen denn die?
Sie verlangen eine Verfassungsreform, die sehr viel weiter geht, die die Machtfülle des Monarchen deutlich einschränkt. Sie verlangen auch, wenn schon eine verfassungsgebende Versammlung, also eine demokratisch legitimierte Verfassungsreform und nicht eine von oben herab diktierte. Und ihre anderen Forderungen, die sind eigentlich praktisch identisch mit den Forderungen der Demokratiebewegung in Tunesien, Ägypten, Syrien. Sie verlangen den Kampf gegen die Korruption, sie verlangen mehr soziale Gerechtigkeit, sie verlangen Schaffung von Arbeitsplätzen und natürlich mehr Demokratie.
Bei den letzten Wahlen vor 4 Jahren gingen nur 37% der marokkanischen Wahlberechtigten überhaupt an die Urnen. Jetzt mit diesem Boykott könnte die Wahlbeteiligung noch tiefer ausfallen.
Man weiß natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob der Boykottaufruf der Demokratiebewegung, der Bewegung des 20. Februar, ob der wirklich eine Wirkung zeitigt. Es gibt aber im Land auch unpolitische Menschen, die sich einfach von der Politik nichts mehr versprechen, die fernbleiben, die nicht wählen gehen, weil sie sagen, das bringt uns alles nichts. Und wie groß diese Fraktion der unpolitischen Menschen, die einfach nicht wählen gehen, wie hoch die ist, das ist sehr, sehr schwer zu sagen.
Jeder 5. Marokkaner gilt als arm, die Jugendarbeitslosigkeit im Land ist gewaltig, Hunderttausende leben in Slums, das alles klingt nach einem großen Protestpotenzial. Heißt das, der König muss um seinen Thron bangen?
Kurzfristig nicht. Ich glaube, die Institution der Monarchie ist in Marokko zum heutigen Zeitpunkt gut verankert. Der König hat immer noch ein relativ gutes Ansehen, er wird geschätzt. Allerdings kann man feststellen, dass die nächsten Berater und Freunde des Königs scharf angegriffen werden und dass auf Internetforen auch die Person des Königs selber immer härter kritisiert wird. Ich denke, angesichts der real existierenden Probleme in Marokko, der riesigen Arbeitslosigkeit, der Misere in vielen ländlichen Regionen, dass das Protestpotenzial immer noch sehr hoch ist und dass der Palast und auch die gewählte Regierung sehr gut schauen müssen, um diesen zukünftigen Protesten begegnen zu können.
Beat Stauffer, er ist unser Maghreb-Experte. Einen gesetzlich garantierten Mindestlohn, den wollen die Gewerkschaften. Nur so könne in Zeiten der Personenfreizügigkeit Lohndumping vermieden werden. Auf nationaler Ebene haben sie deshalb Anfang Jahr die Mindestlohninitiative lanciert. Schon diesen Sonntag stimmen Genf und Neuenburg über Mindestlöhne ab. Und schon länger wird dort über das Thema heftig gestritten. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Vor einem herausgeputzten Vier-Sterne-Hotel an bevorzugter Lage in Genf. Gut betuchte Gäste zahlen hier bis zu 500 Franken für eine Übernachtung. Rita hingegen, das ist nicht ihr richtiger Name, hat schlechte Erfahrungen gemacht. Die 39-jährige Frau aus Ecuador hat hier im Auftrag einer Putzfirma Zimmer gereinigt, im Stundenlohn.
Chaque jour ça change. Nous devons venir pour faire 15 chambres, après nous faire 18. Il n'y a pas une chose concrète.
Sie habe nie zum Voraus gewusst, wie viel Zimmer sie reinigen müsse. Mal 1, mal 18. Benötigte sie mehr als 30 Minuten für ein Zimmer, habe sie der Chef gerügt. Sie sei schlecht behandelt und bezahlt worden, klagt Rita, und wurde krank. €17,50 die Stunde, so kam Rita auf höchstens 2'000 Franken im Monat, musste aber praktisch rund um die Uhr zur Verfügung stehen.
La vie, c'est tout cher, c'est cher, c'est très cher. Vous pouvez pas vivre à 2000 francs. Non, c'est pas possible.
Mit 2'000 Franken könne man in Genf nicht leben, sagt die Mutter von 5 Kindern. Wegen Menschen wie Rita fordern die linken Parteien in Genf einen Mindestlohn. 4'000 Franken, so viel verlangt die nationale Initiative. 120'000 Unterschriften hätten sie gesammelt, informiert der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Er will die Initiative im Januar einreichen. Eine Baustelle vor dem Genfer Hauptbahnhof. Gabriel Barrier ist langjähriger Sekretär des Genfer Baugewerbes und er sitzt für die FDP-Liberale Partei im Kantonsparlament. Er ärgert sich.
C'est une attaque en règle contre le partenariat social, qui est le pilier qui explique la relative bonne santé de l'économie suisse. Sa réussite. Est-ce qu'on veut détruire cela? C'est ça la problématique.
Ein staatlich vorgeschriebener Mindestlohn sei ein Angriff auf die Sozialpartnerschaft, das Fundament einer gesunden Schweizer Wirtschaft. Soll man das zerstören? Fragt Barrier. Es sei unmöglich für ungelernte Verkäufer, Putzfrauen oder Coiffeusen 4'000 Franken zu bezahlen. So gäbe es mehr Schwarzarbeit und Entlassungen. Betroffen wäre das schlecht ausgebildete Personal. Diese Initiative sei ein Eigentor der Gewerkschaften, ist der freisinnige Politiker überzeugt.
Donc les syndicats se tirent une balle dans le pied avec cette proposition.
Wir sind zurück im Vier-Sterne-Hotel. In der großzügigen Eingangshalle hat es sich Gewerkschafter Gian Giorgio Gargantini in einem Sessel bequem gemacht. Die Sozialpartnerschaft, sagt er, habe ihre Grenzen.
Il y a aujourd'hui environ 50% des salariés en Suisse qui ne sont pas couverts par des conventions collectives de travail.
Jeder zweite Arbeiter in der Schweiz habe schon jetzt trotz Sozialpartnerschaft keinen Gesamtarbeitsvertrag. Und auch mit Vertrag liege der Lohn oft unter 4'000 Franken. Der Mindestlohn löse mehrere Probleme.
Comme celle contre le dumping salarial, comme celle pour l'égalité salariale entre hommes et femmes, comme celle pour l'égalité salariale entre hauts et bas salaires, en rapprochant au moins cette fourchette.
Er bekämpfe Lohndumping, fördere die Lohngerechtigkeit zwischen Mann und Frau und verkleinere den Abstand zwischen tiefen und hohen Löhnen, sagt Gian Giorgio Gargantini. Im Frühling hatte der Kanton Waadt den Mindestlohn nur knapp abgelehnt. Auch in Genf und Neuenburg bleibt die Abstimmung bis zuletzt offen.
Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser. Es gibt immer mehr Demenzkranke. Allein in der Schweiz mehr als 100'000. Alte Menschen, die nicht mehr wissen, wo sie sind und manchmal nicht mal mehr, wer sie sind. Diese Menschen zu betreuen, ist eine Aufgabe, die Familienangehörige oft überfordert. Und so kommen viele Demenzkranke in Heime zu anderen Pflegebedürftigen. Doch nun soll im oberaargauischen Wirtlisbach ein ganzes Dorf für Demenzkranke entstehen. Für die Schweiz ist das eine Neuheit, doch in Holland gibt es das schon länger. Elisabeth Gucker hat in Wisp, 15 Kilometer südlich von Amsterdam, ein Quartier für Demenzkranke besucht.
Kurz vor Mittag herrscht Hochbetrieb im Supermarkt. 7 betagte Frauen drängeln zusammen mit ihren Helferinnen zur Kasse.
Das dauert lange.
Ja. Das dauert diesmal aber lange, reklamiert eine der wartenden Seniorinnen. Doch was so lange dauert, kann die Frau nicht erklären. Sie leidet an Gedächtnisschwund und weiß nur noch selten, wer und wo sie ist. Trotzdem kommt sie täglich mit ihrer Betreuerin zum Einkaufen. Auch wenn die Frauen offiziell nicht zu bezahlen bräuchten, gehe es darum, ein Stück Alltag zu vermitteln. Das erinnere Demenzkranke an ihr früheres Leben, erklärt Isabel von Schüttem vom Alzheimer-Pflegeheim der Hohe Weg.
Waar het om gaat is de beleving van de bewoners. Dat ze dus hier een boodschapje kunnen doen en dat ze dan met geld betalen. Het gaat om het moment, om het zich, het je op je gemak voelen. Gewone dingen kunnen doen.
Nach dem Einkaufen keren die Frauen in ihre Wohnungen zurück, wo sie beim Kochen helfen, wenn sie wollen und können. Auch das gehört zum Alltag. Das spezielle Demenzheim besteht aus 23 Wohngruppen mit je 6 bis 8 Frauen und Männern. Jede Gruppe wird von 1 bis 2 Helferinnen betreut und jede dieser Wohngemeinschaften lebt, kocht und wäscht selbstständig. Bei der Zusammenstellung dieser WGs spielt der Grad der Demenzerkrankung keine Rolle. Vielmehr werden die Bewohner nach 7 verschiedenen Lebensstilen eingeteilt.
Wir haben 7 Lebensstile, waaronder bijvoorbeeld Geus, christlich.
So gibt es WGs für Wohlhabende. Diese Wohnungen sind mit Kronleuchtern und Schminés etwas schicker eingerichtet als die anderen. Daneben gibt es die mit rustikalen Möbeln ausgestattete Handwerker-WG, an deren Eingangstür ein selbstgebasteltes Vogelhäuschen hängt. Die Wohnungen der christlichen Gruppen sind sparsam möbliert und in der WG für Menschen aus der ehemaligen Tropenkolonie Indonesien ist die Heizung immer ein paar Grad höher eingestellt. Die Menschen sollen auch hier im Heim nicht auf ihren bisherigen Lebensstil und ihre gewohnte Umgebung verzichten müssen.
Die Wohnungen, die formen eigentlich den Heck und alle Vordüren sind nach binnen gerichtet.
Die aneinandergebauten Wohnungen, die aus Einzelzimmern, gemeinsamer Küche und einem großen Wohnzimmer bestehen, bilden die Außengrenzen des 15.000 Quadratmeter großen Areals. Auffallend ist, dass sämtliche Eingangstüren und Terrassen nach innen gerichtet sind. Dazwischen gibt es Straßenplätze oder Grünanlagen mit Bänken, genau wie in einem richtigen Quartier auch. Dank dieser Bauweise können die Bewohner durch das ganze Viertel spazieren und sind doch beschützt. So kämen die Betagten öfters nach draußen, das tue ihnen gut, sagt Isabel von Schüttem und erzählt von der Studie, die kürzlich zeigte, dass Bewohner in gewöhnlichen Pflegeheimen pro Tag gerade mal 90 Sekunden frische Luft schnuppern könnten. Das Konzept für dieses Alzheimer-Quartier gibt es schon länger. Umgesetzt wurde es erst vor 4 Jahren. Vor dem Bau hätten sie es bewusst unterlassen, die Gesundheitsbehörden detailliert zu informieren, erinnert sich Eloy von Hall, einer der Direktoren von De Hoge Wijk.
Wir haben es gewoon gedaan, want als je je aan al die regels en voorschriften gaat houden, dann kommt er nooit iets nieuws.
Hätten sie strikt alle Regeln und Vorschriften befolgt, hätte nie etwas Neues entstehen können. Davon ist Van Hall bis heute überzeugt. An die Regel etwa, dass alle Bewohner 24 Stunden beaufsichtigt werden müssten, hält sich das Pflegeteam bis heute nicht. Die Patienten können sich innerhalb des Quartiers frei bewegen. Dabei begegneten sie immer wieder einer Mitarbeiterin. Das müsse reichen, sagt Eloy von Hall. Unter dem Strich seien alle zufrieden. Die Bewohnerinnen und Bewohner, ihre Angehörigen und auch die Behörden, denn insgesamt ist dieses spezielle Pflegeheim nicht teurer als andere.
Dit ist der Boulevard. Naja, das ist eigentlich ein bisschen die zentrale Straße durch die Wijk, sag mal.
Die zentrale Straße durchs Quartier heiße Boulevard, erklärt Isabel von Schüttem. Hier gibt es den Mozartsaal, wo sich der Musikverein Bach und Beethoven trifft. Und ein paar Meter weiter das Grand Café, wo der Smartlappenverein jeden Donnerstag niederländische Schlager singt. Wie früher spielt das Vereinsleben auch hier im Alzheimer-Viertel eine wichtige Rolle.
And the yippie, 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 yippie.
15 Frauen und Männer sitzen um einen langen Tisch, vor sich eine Tasse Kaffee und einen Ordner mit den Liedtexten. Sie strahlen, beim Refrain schunkeln viele mit. Der Text sei schnell wieder vergessen, sagt Joke, die Leiterin des Schlagervereins, aber es gehe um die Freude im Moment, die Freude an die Erinnerung eines alten Liedes.
Aus Wesp, die Reportage von Elsbeth Gucker. Nach holländischem Vorbild soll nun auch im Kanton Bern ein Demenzdorf entstehen. Was halten Experten von der Idee? Inlandredaktorin Christine Wanner hat bei Pflegespezialisten und Alzheimer-Experten nachgefragt.
Chefarzt Roland Kunz leitet die Demenzabteilung am Spital Affoltern. Das Holländer Modell sei innovativ, meint der Spezialist für Alterspflege.
Wenn Sie eine normale Altersinstitution, ein Pflegeheim betrachten, da haben Sie nicht Demente, die mit Dementen zusammenleben. Und das führt immer wieder zu Konflikten, weil eben die Nicht-Dementen die Welt der Dementen nicht verstehen. Damit entstehen Stresssituationen für beide Seiten, für die Nicht-Dementen und für die Dementen.
Viele Fachleute kämen deshalb weg von der gemeinsamen Betreuung. Ein Quartier oder ein Dorf könne Demenzkranken ein Stück Alltag zurückgeben, aber ohne die Hektik, die sie oft überfordere. Zudem könne es wie zu früheren Zeiten eingerichtet werden. Roland Kunz vergleicht die Demenz mit einer Zwiebel. Im Innersten befänden sich die frühen Kindheitserinnerungen, außen die jüngsten Erfahrungen.
Das Gedächtnis blättert eigentlich wie diese Zwiebelschalen ab und am Schluss leben diese Menschen sehr stark in ihren Erinnerungen aus der Kindheit. Und je mehr wir ihnen eine Umgebung anbieten können, die wieder diesen Erinnerungen entspricht, desto sicherer und desto wohler fühlen sich diese Menschen.
Doch es gibt auch kritische Stimmen aus der Fachwelt. Reto Kressig beispielsweise, Chefarzt am Unispital Basel, kann sich nicht mit der Idee eines Demenzquartiers anfreunden. Das komme einem Wegsperren der Betroffenen gleich.
Alzheimer-Erkrankte wird es in Zukunft überall geben und wesentlich scheint mir, dass diese Patienten integriert in der Gesellschaft und in den heutigen Strukturen betreut werden können.
Kressig räumt ein, es gebe Phasen der Demenz, wo eine räumliche Eingrenzung sinnvoll sei. Doch dürfe die Diagnose Demenz nicht dazu führen, dass Betroffene einfach hinter Mauern eines Quartiers oder eines Dorfs verschwenden. Während die Fachwelt beim Quartier- oder Dorfmodell geteilter Meinung ist, stellt sich die Schweizerische Alzheimer-Vereinigung hinter die Idee. So könnten Demenzkranke in einem sicheren Rahmen möglichst selbstständig im eigenen Rhythmus leben. Heute sind in der Schweiz 107.000 Menschen von einer Demenzkrankheit betroffen. Alzheimer ist die wichtigste von ihnen. Die meisten Betroffenen werden zu Hause betreut. Nur 4 von 10 leben in Institutionen. Mit der höheren Lebenserwartung wird auch die Zahl der Demenzkranken steigen. Über den Umgang mit ihnen nachzudenken, tut also Not.
Das war Christine Wanner und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Susanne Schmucker, am Mikrofon Roman Villinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.